Machen wir jetzt
noch Carlo, weil es so viele Nachfragen gab vorab, hattest du eine Katzenhaarallergie?
Nein, ich hatte keine Katzenhaarallergie, Gott sei Dank nicht, nein. Da bin ich auch sehr, sehr dankbar.
Ich will dir noch was erzählen, bevor es losgeht, weil ich habe dazu weiter mir keine Gags oder so aufgeschrieben. Ich habe gestern einen Tatortreiniger interviewt. Also nicht Schotti, sondern einen richtigen Tatortreiniger.
Oh, ist ja geil.
Der kam mit so einem großen Bus. Und jetzt habe ich so einen Ohrwurm. Man kann ja nicht nur Musik als Ohrwurm haben, sondern auch manchmal so existenzielle Sätze.
Zum Beispiel?
Wenn so ein Toter mal ein paar Wochen in der Badewanne liegt, dann ist das wie Hühnersuppe.
Nein, nein, nein. Und ist das eklig.
Wäre für uns alle schön, wenn du das vermeiden würdest.
Donnerwetter nochmal.
Du verziehst das Gesicht, so ist es dir zu laut, dir ist nie was zu
Nein,
laut.
Ich verziehe das Gesicht deshalb, weil du mir eben etwas erzählt hast.
Ach so, immer noch wegen der Hühnersuppe.
Ja, das ist unfassbar.
Ich arbeite das Interview jetzt nochmal durch und da werde ich dir sicherlich in den kommenden Wochen noch ein paar Highlights draus erzählen. Es war sehr viel Schönes da drin. Auch ich wusste gar nicht, das hat er mir erzählt.
Du redest von einem Tatortreiniger.
Von einem Tatortreiniger. Der hat auch damals Schotti, ne, den Tatortreiniger Bjarne Mädel, beraten.
Ja, ja.
Und er hat zum Beispiel auch erzählt, dass es im Hamburger Umland sehr viele ältere Jäger gibt, die so Ü80 sind und die keinen Bock haben aufs Heim und die dann quasi mit ihrem eigenen Gerät der Sache ein vorzeitiges Ende setzen. Das war mir gar nicht so
Schrot ins Gesicht.
Rundum eine sehr interessante Sache und ich weiß jetzt auch, wie man Blutflecken am besten rauskriegt. So, ich habe mir was gewünscht, habe dich schon vorbereitet. Ich würde gerne, weil du das ja einfach viel besser kannst als ich, dass du mal so eine schöne Schaubuden-Anmoderation.
Wie jetzt?
Dass du anmoderierst, wie du damals in der Schaubude anmoderiert hast. Ich würde auch Musik dazu machen. Soll ich?
Ja, ja. Jetzt musst du runterziehen. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Im Namen von Dalida und mir darf ich Sie ganz herzlich begrüßen und eine Sendung offenbaren, an der Sie mit Sicherheit Spaß haben. Wir haben wie immer den gesunden Mix zwischen Talk und Unterhaltung. Und heute bei uns Cindy und Kammerbär, Wolfgang Petri, Peter Maffay mit natürlich der großen, großen Hymne Du. Und nebenbei zwei gut gelaunte Moderatoren. Lassen Sie sich von uns anstecken. Guten Abend nochmal und herzlich willkommen im Studio 7 des Norddeutschen Rundfunks.
Wahnsinn.
Ja.
Carlo, das ist so toll. Warum haben wir das nicht schon immer gemacht? Das ist ja so toll.
Ja.
Das ist übrigens mit dem großen Herb Geller.
Vor allen Dingen, nein, ist es so gewesen, dass wir tatsächlich in den 70ern immer noch, meine Damen und Herren.
Das sagen die doch bei NDR Info heute noch.
Ja, es gibt immer noch Kollegen, wo ich immer zusammenzucke. Die Zeit ist so vorbei.
Am Mikrofon.
Ja, ja.
Wie würde man es denn
bunten Strauß beliebter Melodien.
Wie würde man heute, meine Damen, Herren und non-binären Zuschauer, Innen und Zuschauer, oder was?
Ja, das würde mir gefallen.
Und liebe Kinder.
Da hättest
Hast du nie die Kinder begrüßt? Meine Damen und Herren, liebe Kinder.
Nee, komischerweise nicht, nein.
Ich habe mir diesen Vorspann angeguckt. Da war viel Hamburg drin und damals war man
noch Bremen.
Bremen, ein bisschen Bremen, viel Hamburg. Und ich habe gesehen, damals war man noch stolz auf seine Betonbauten. Da war auch so, weißt du, so City Nord.
Mümmelmannsberg.
So, genau.
Ja,
alles, was der liebe Gott in Beton. Brutalismus hieß das, ne? Das war heute viel.
Ja. Es begann ja 1957 in einem Opel Dello, gläsernen Pavillon am Gänsemarkt. Und da haben die Leute sich dann die Nase blatt gedrückt und. Draußen stand der legendäre Werner Buttstedt mit Kopfhörern aus wie ein Marsmännchen auf den Ohren und innen drin Rolf Eschenbach, Werner Becker, der ja die Schaubude erfunden hat, aus New York als Korrespondent mitgebracht, ein bisschen geklaut die Idee und das ist schon Fernsehgeschichte.
Rolf und Werner, das waren noch Zeiten, wo Rolf und Werner was zu sagen hatten.
Rolf Eschenbach, der so geizig war, obwohl er einer der liebsten Menschen der Welt war, aber wenn er Kaffee ausgeben sollte, war schon mal vorbei und er brauchte dringend einen neuen Mantel. Alle haben gesagt, du musst dir einen Mantel kaufen, wahre Geschichte. Und er sagte, ich brauche keinen neuen Mantel. Und da hat Werner Buttstedt ihn, beide waren in Flensburg strafversetzt, ins Funkhaus Flensburg, weil sie in Hamburg irgendwie ein Missgebaut hatten. Das gab es damals noch tatsächlich nicht nur Aktenvermerk, sondern auch Strafversetzung in einer der Landesfunkhäuser. Und da hat Werner Butschit ihn erstmal reingeschnackt in einen Mantelladen und dann seinen Mantel angezündet mit dem Feuerzeug.
Bitte?
Ja. Und ja. Rolf rannte brennt nach draußen. Und dann wurde gelöscht und dann braucht er einen neuen Mantel.
Ein Konzept, das ich mir auch für meinen persönlichen Hausgebrauch auf jeden Fall vormerken würde.
Ja, es war nie langweilig.
Aber wussten die Flensburger das, dass sie die Strafversetzung
des NDR waren? Natürlich, die waren, okay. Hatten sich Rüstung gekauft.
Gut, also Gebäude des Brutalismus, die es heute nicht mehr gibt, Mäntel, die es heute nicht mehr gibt. Ich finde es schön, dass es dich noch gibt und dass es nicht andersrum ist.
So,
das ist eine Überleitung aus der Hölle.
Ja.
Hier ist die Grauzone, die Weltbestandsaufnahme aus zwei Perspektiven und eigentlich auch dauerhaft Valentinstag, weil mir ist aufgefallen, kam gar nichts rüber an Valentinstag. Also von dir nicht, von mir nicht. Du hast wahrscheinlich den ganzen Montag wieder in einer Parfümerieschlange gestanden.
Bis du festgestellt hast,
die Parfümerie hat zu oder die gibt's gar nicht mehr.
Nein. Ich habe eine wunderschöne Karte mir besorgt aus einem Postkartengeschäft mit Ich liebe dich natürlich und mit zwei Tauben, weiß ich nicht. Also es war Kitsch hoch drei und habe dazu die berühmten drei Worte geschrieben, nämlich bitte mehr Käse oder irgendwie sowas. Und nur mal die Wurst. Und die Zeiten sind vorbei. Ich habe ja mit Parfum und so wird nicht mehr geschenkt. Weil ich finde, auch Valentinstag, Steffi, lass es mich so sagen, Valentinstag, das schneidest du bitte raus, Valentinstag ist jeden Tag. So.
Als hättest du das Parfum gesoffen und nicht.
Ja, natürlich. Hochprozentig.
Ich liebe das, dass die Kapitalismuskritik bei Männern immer am 14. Februar anfängt und am 14. Februar auch wieder zu Ende ist.
Ja, das ist völliger Quatsch.
Wie schätzt du mich ein? Bin ich so ein Valentinstag?
Überhaupt nicht. Überhaupt nicht.
Ja, warum denn nicht? Also,
nein, weil du bist einfach.
Ich schäme mich.
Nein, doch. Du bist einfach zu sehr Steffi und du stehst einfach zu sehr. Im, ja. Ich will nicht sagen, dass für dich Valentinstag Tüdelüt ist, aber du hast so viel mehr in deinem Kopf, ja. Was auch mit Sicherheit wichtiger ist.
Was mich davor bewahrt, teure Geschenke in Empfang zu nehmen.
Ja, das würde ich dir gönnen. Ja, genau. Ja.
Ich habe so eine Scham. Ich habe sehr viel im Internet gesehen, wo so Instagram-Pärchen mit so Ballons vor so einem Kamin sitzen.
Unfassbar.
Und ich schäme mich für die. Ich schäme mich vor dem Valentinstag und ich glaube, der Valentinstag schämt sich auch vor mir und vor diesen Pärchen.
Ich habe wirklich bei Amazon, und ich kenne ja mittlerweile so viele im Internet, also war Tiedemann bei Amazon und habe da ein bisschen gegoogelt, gemacht und getan und wollte um ein Haar für 31,30 meiner Frau schenken eine einzelne Rose, frag mich nicht aus welchem Material, die in einem gläsernen Überzieher stand und die du anzünden konntest. Also, dass sie dann abends leuchtet, eine einzelne Rose. Und da hat Julia mir in die Augen geguckt und gesagt, wenn du mir die geschenkt hättest.
Ja.
Und der Satz blieb offen da.
Dann wärst du einsam in der Badewanne gestorben.
Ja, und es war Hühnersuppe.
Das finde ich auch immer schön, wenn man so einen kleinen erotischen Twist hat, wenn das so eine Rose ist und dann macht man die auf und dann stellt man fest, da ist so ein Tanga. Also die Blütenwälder, das ist ganz
nichts.
Alte Schule.
Ja, alte, nichts ist nichts.
So. Kannst du mir nochmal, weil ich komme da nicht runter, warum ist denn Werner, ne, wenn er so einen alten Mantel hatte, was konnte man in einem alten Mantel denn verbrechen, was dem Norddeutschen Rundfunk eine Strafversetzung nach Flensburg
wäre? Nein, das war ja nicht der Mantel.
Naja, aber das klingt doch immer nach irgendwas, wo auch Frauen mit im Spiel waren oder so.
Nee, das weiß ich gar nicht. Ich kenne, jetzt wo du sagst,
kennst du gar nicht,
komischerweise kann man beide nicht mehr fragen.
Ja.
Es muss irgendetwas vorgefallen sein, weil beide rotzfrech waren und sich eigentlich von niemandem etwas haben sagen lassen, von Intendant schon gar nicht. Also beide waren reif und beide hatten eine rote Akte und wie gesagt, es war damals tatsächlich strafversetzt in eines der damals, glaube ich, drei Landesfunkhäuser und für ein halbes Jahr. Es ist schon ein großes Kino gewesen damals beim NDR.
Hast du Glück gehabt, oder?
Nein, ich hatte ja zwei Anträge oder Einträge.
Was?
Ja, richtig heftig. Einmal wegen angeblicher Beleidigung der Hörer, was ich bis heute nicht verstehe. Ich habe es auch ausgeblendet. Das zweite Mal, nicht zu Unrecht, da kam auf dem Markt die unheimliche Begegnung der dritten Art von Steven Spielberg. Und es war eine Deutschlandpremiere in einem der großen Kinos in München. Der Filmverleihmann namens Klaas Ackermann, ein Riese, sowohl körperlich als auch menschlich, hatte ein paar Freunde, unter anderem Werner und mich, Werner Butsch und mich, eingeladen mit Flug und mit einem Hotel, 4 Jahreszeiten. Und wir sollten uns die Premiere angucken. Ich mache es jetzt mal ganz knapp. Es kommt komischerweise wieder, das ist Teil meiner Jugend gewesen, Gott sei Dank ist schon lange vorbei, der Alkohol ins Spiel. Wir haben uns schon vor der Premiere so besoffen, dass ich dann während der Filmvorführung eine leere Wodkaflasche, das Kino ging nach unten etwas angeschrägt, habe ich in Gang gelegt und die rollte also den ganzen Gang und zersplitterte irgendwann. Daraus wurde ich dann eben leise aus der Premiere rausgeführt. Draußen stand schon Werner, der bis dato, weiß ich keine Ahnung, auch irgendetwas verzapft hatte. Wir beiden wurden ins Jahreszeiten gefahren, mussten vorher auschecken. Jetzt kommt die Geschichte. Werner Butsch stand in der Standuhr. Werner stand in der Standuhr, diesen Stink vor dem Mund. Und ein uralter Service-Onkel machte die Tür auf, ich sehe nur den gespreizten Finger, und sagte, bitte, Herr Butz, dir einen doppelten Fernet, und machte die Tür wieder zu.
Das ist nicht
von der Uhr, ja. Ich habe derweil irgendwelchen fremden Frauen auf dem Schoß rumgedümmelt. Auf dem Weg zum Flughafen sind wir ausgestiegen und über die Kühler anderer im Stau andere Autos gelaufen. Und der Kasus kommt natürlich, der Knacktus zum Schluss. Lufthansa hat gesagt, alle kommen mit nach Hamburg, die beiden nicht. Weil wir zu blau waren. Und dann kam die Funkuhr mit einem Bericht. Bundesweit. Und dann mussten wir natürlich zum damaligen Intendanten. Und der Autor dieser Geschichte, einer bösen Geschichte im Funkuhr, der musste sich dann, wir hatten einen gigantischen Anwalt, Klaas Ackermann, Gott hab ihn selig, hat all die Schuld auf sich genommen. Hat gesagt, nichts ist davon wahr. Er könne jeden halten. Ja, natürlich, ja, genau. Und der, ich will ihn nicht nennen, den Namen, ein unangenehmer Typ, wo musste sich dann in Gegenwart der beiden Anwälte, seines Anwaltes und unseres Anwaltes, bei mir und bei Werner entschuldigen und ich habe die Hand nicht angenommen. Weil das hätte uns das Genick brechen können. Es war eine private Sache, aber du bist natürlich, wenn du so einen Job hast, nie privat. Du bist immer öffentlich, auch wenn du dir privat mal einen gönnst. Und das war schon tatsächlich. Und da gab es dann den zweiten Eintrag, eben mit der Bimmel, beim dritten Mal tschüss.
Aber die Geschichte ist geil, natürlich, ne? Auch.
Vor allen Dingen, ich sehe die Standuhr noch im Jahreszeiten. Sündhaft teuer. Und dieser alte, wie Dinner for One, der James, schlurfte auf ihn zu, klopfte an die Tür. Und Werner saß oder, ich glaube, stand in der Standuhr. Und bitte, Herr Butz, der Ihren doppelten Pferde.
Aber was mich an diesen Geschichten immer so wundert, ich hatte nie so viel Spaß mit Alkohol. Ich war immer vorher eingeschlafen.
Ja, genau. Ja. Bei mir hat sich dann auch mit dem zunehmenden Alter eben auch Alkohol ins Gegenteil geschlagen. Ich habe immer darauf geachtet, dass ich eben dann nicht so wie früher eben Alarm gemacht habe. Ich habe nie jemandem wehgetan, habe auch nie gepöbelt. Ich fand mich immer lustig. Habe nicht gegrapscht oder gegrappelt. Das war nie war ich der Typ. Und dann habe ich irgendwann ganz schnell gemerkt, wurde ich immer schneller breit und habe dann Feuerzeug, ein vermeintliches Dandelfeuerzeug, das nur eine Attrappe war, und meine Zigaretten liegen lassen und bin durch Klofenster oder Hinterausgänge nach Haus gefahren. Keiner hat's gemerkt. Carlos auf dem Klo, hier liegt und alles. Ich war schon lange im Taxi. Weil ich merkte, jetzt bin ich nicht mehr Herr meiner selbst. Da habe ich immer drauf geachtet.
Da setzt übrigens auch eine Geschichte ein, die... Also deine Tochter hat uns geschrieben über Instagram.
Habe ich schon gehört, Lisa, ja, Lieschen, I love you.
Dass du auch mal bei so einer Veranstaltung abgehauen bist, aber sie durfte noch ein bisschen bleiben.
Ja, das war 40 Jahre Carlo von Tiedemann, das haben wir in der Altstädter Sporthalle gefeiert, mit einer Gala, mir zu Ehren, und der dann damals hat mir... Heißt das Intendant? Ja, der Dindendant.
40 Jahre Carlo von Tiedemann im NDR.
Im NDR, also nicht genau, vor 11 Jahren. Und dann gab es eine Aftershow-Party und wir hatten vorher die Schlagernacht moderiert mit Isabel Varell. Und da gab es dann 200, 300 geladene Gäste. Es war ein Riesenevent und es wurde ein Autoservice eingerichtet für bestimmte Leute, die nach Hause wollten. Und ich ging mit Julia schon eher, stocknüchtern, mit Julia schon eher, weil irgendwie war ich durch. Die Proben begannen um 11 Uhr morgens und dann irgendwo Mitternacht habe ich gesagt, Süße, weißt du was, ab. Und habe Lisi noch gesagt, die damals noch unbemannt war.
18 war sie.
18, ja genau, ja genau. Ja, kommt genau hin. Etwas später hat sie dann ihren wirklich super jetzigen Mann und Papa ihres Kindes, unser Max, kennengelernt. Habe gesagt, Lisi, du kriegst einen Lift und wann immer du willst, sagst du, ja Papi, alles gut. Und dann hat sie mir erzählt am nächsten Tag, sie ist irgendwann gegen 1 Uhr morgens müde geworden, hat sich einen der Fahrer gesucht, die da rumstanden. Dann ist sie zu ihrem Auto geführt worden und da saßen hinten drin Karl Dall und Zander. Und Frank Zander. Und die waren gerade dabei, Lisi stieg ein und kennst du auf dem Kiez diesen den Laden und so weiter. Und dann stieg sie ein und da sagte Dall, du bist doch die Tochter von Carlo. Ja, hat sie gesagt. Und ab sofort haben die beiden nichts mehr gesagt.
Ach was?
Ja, nichts mehr. Ganz leises Flüstern, hat sie gesagt. Und dann, als sie ausgestiegen war, haben die beiden höflich gewunken und sofort zum Kiez.
Sofort zum Kiez.
Natürlich.
Ich habe gedacht, also erstmal ist die Geschichte super. Ich habe sie noch gefragt, ob sie ein Selfie gemacht hat. Hat sie gesagt, natürlich nicht. Hätte ich auch vergessen wahrscheinlich. Aber ich stelle mir vor, wenn ich mit Karl Dall und Frank Zander in einem Auto gesessen hätte, das hätte mich schon noch ein paar Jahre begleitet. Und dann habe ich gedacht, an dem Abend auf dem Kiez, stell dir mal vor, du gehst auf den Kiez und triffst Karl Dall zusammen mit
und
Frank
Zander. Und die waren als Paar so unfassbar bekannt. Ich habe hier mit Karl mal gedreht während eines Hafengeburtstages auf den Landungsbrücken. Damals war erlaubt, 2 Millionen Menschen, die da rumliefen. Und das Taxi ist da möglichst nah an die Landungsbrücken rangefahren. Und ich habe gesagt, Karl, wir mussten an Bord irgendwie eines Schiffes einfach aussteigen und gesichtsverdecken und durch! Ja, Sander, so machen wir das. Wir stiegen aus und er schrie, hier ist Carlo von Tiedemann. Und damit wurde ich dann Karl Dall. Das war so geil. Und die Leute fielen, aber alles fröhlich.
Ja.
Das war schon eine tolle Geschichte.
Aber sind die dann tanzen gegangen oder was haben die gemacht? Okay,
nein, ich glaube tatsächlich, da wurde dann ein männliches Programm abgezogen.
Ach was.
Ja,
das war erst 11 Jahre her.
Ja, ja, mal geguckt, ob keiner guckt. Lisi, I love you.
Gerne Wortbeiträge dieser Art jederzeit an uns über Instagram.
Ja, sehr gerne.
Ich wollte dir gratulieren zu deiner sehr klugen Vorausschau, was den Auftritt unseres amtierenden Kanzlers im Kreml anbelangt. Da hast du ja auf den Punkt, you nailed it, sagt man so, gesagt, das wird toll, wenn er da hinkommt und, oder sagen wir mal überraschend, oder das wird ihn lange begleiten, wenn er da hinkommt und Putin sagt, alles klar.
Dann darf er
ziehen wir wieder zurück.
Ja, also wenn es jetzt in den nächsten Tagen und Wochen sich herauskristallisiert, dass dieses eine Gespräch zwischen Olaf und Wladimir das Entscheidende war, dann ist er unsterblich. Dann kann er von mir aus nicht nur flüstern, sondern nur noch piepsen. Ich verzeihe ihm alles. Ich würde unserem Bürgermeister, unserem Kanzler alles verzeihen. Und es sieht tatsächlich so aus, diese 4 Stunden haben, wie es jetzt aussieht, Stand heute, irgendwie diese Annäherung noch intensiver gemacht und also.
Ja gut, es ist ja davon auszugehen, dass Wladimir Putin an diesem Tisch sowieso nicht verstanden hat, was Olaf Scholz überhaupt sagt, es sei denn, sie haben sich über das Morse-Alphabet oder über Sprachnachrichten oder sowas verständigt. Woran es gelegen hat, man weiß es nicht, aber der Teilrückzug von der ukrainischen Grenze, der steht ja soweit.
Wobei die Amerikaner immer noch glauben, dass ein Einmarsch erfolgt. Ne? Gestern Abend war in der Tagesschau Wladimir Klitschko, dessen Bruder ja Bürgermeister in Kiew ist.
Wladimir? Ich verwechsel immer Wladimir und Vitali.
Ja, Vitali ist Bürgermeister.
Okay, ja.
Vitali ist Bürgermeister und Wladimir ist immer noch, also nicht politisch offiziell, aber ist in der Ukraine und hat seinem Bruder auch gesagt, wenn es hart auf hart geht, dann bin ich einer aus dem Volk. Und der hat sehr vernünftige Sachen gesagt. Also ist schon toll. Der war eh immer sehr, sehr sympathisch, ist sehr sympathisch, weil der ist klug. Also das ist auch der Vorurteil eines der vielen Fußballer sind doof und Boxer sind doof. Es gibt so viele, wenn Abitur ein Maßstab sein sollte, ganz viele haben eine tolle Schulbildung und sind auch nicht doof. Deswegen rege ich mich immer auf, wenn dann so über den Kamm geschoren wird, der ist Boxer, der ist doof, oder Fußballer ist doof. Das ist alles Quatsch. Also Wladimir ist ein sehr kluger Mensch.
Die Ukraine besticht ja sowieso durch sehr viele bekannte Leute in Führungspositionen. Der Präsident ist ja auch ein ehemaliger Schauspieler.
Ja.
Ja, oder?
Du sprichst du jetzt oder wegen Reagan oder was? Nein.
Nee, Zelensky war doch Schauspieler.
Das weiß ich nicht.
Der hat in einer ukrainischen Serie einen Präsidenten gespielt.
Nein.
Doch.
Guck mal,
ist doch schön, dass ich dir nochmal alte Kamellen als neu verkaufe.
Dieser Podcast macht klug.
Ja.
So.
Gut, das wird jetzt für viele Leute ein alter Hut gewesen sein. Aber man kann ja nicht alles wissen.
Da war der Finger.
Nee, das ist meine ganze Hand.
Ah, ja, stimmt, ja. Schade.
Ich fand am allerinteressantesten an dieser ganzen Geschichte, übrigens dieser Tisch, Der kostet ja 10.000 Schleifen, ne?
Ja, dieser 6-Meter-Tisch.
Ja. Ich fand am allerinteressantesten, dass die Staatsmänner, die bei Putin zu Gast sind, alle sich nicht PCR testen lassen wollten. Aus unterschiedlichsten Gründen. Ich glaube, bei Macron war es noch, dass er nicht wollte, dass sie seine DNA haben. Was, glaube ich, Käse ist. Der musste auch seine eigene Thermoskanne rausholen und was eingetuppert ist. Bei Scholz war es ja, dass man einem deutschen Kanzler nicht in die Nase greift.
Ich habe auch mit Julchen drüber geredet. Was ist denn jetzt die Erklärung? Die Maschine landet und die Treppe wird rumpelt da und der rote Teppich steht. Und dann wartet Russland 40 Minuten auf den Kanzler. Was geschieht denn in der Zeit in der Maschine?
Was macht man, wenn man 40 Minuten warten muss?
Dann
checkt man nochmal seine E-Mails,
er muss doch nicht warten.
Spielt eine Runde Candy Crush.
Er muss doch nicht warten.
Er muss doch warten, bis der PCR-Test ausgewertet ist.
Wollte ich gerade sagen. Wann ist der gemacht worden?
Ist doch eine Frau eingestiegen, also eine Ärztin.
Siehst du.
Die hat den Test dann gemacht, aber nicht diesen russischen Test, den Wladimir Putin von ihm wollte.
So, danke. Steffi, danke dir. Das war an mir vorbeigegangen.
Genau. Und die hat dann einen Test gemacht und dann haben sie aufs Ergebnis gewartet. In Kanzlergeschwindigkeit 40 Minuten, nicht wie bei uns, 48 Stunden. Und er hat ja vorher schon 3 Tests machen müssen.
Ja,
also,
richtig.
Interessant, dass Wladimir Putin so ein bärenstarker Mensch ist und so viel Kraft ausstrahlt und immer so aussieht, als würden Abrissbirnen an ihm zerschellen, aber bei Corona ist er sehr vorsichtig.
Ja, wobei immer wieder betont wird, auch von Korrespondenten, egal in welchem Sender oder welcher Sendekette, die den Russen als solchen oder das russische Volk als absolut friedlich und unaggressiv
total
schildern und darstellen. Nee, ich möchte natürlich nicht in Sibirien.
Aber möchtest du dich mit deinem Staatsoberhaupt identifizieren?
Das nein.
Ist ja ein Riesenland.
Ja. Aber natürlich nein. Es ist ja gerade keine Demokratie, kann man nicht sagen. Aber dennoch, eben das russische Volk ist als solches, das sind jetzt, glaube ich, sehr angenehme Menschen.
Habe ich auch immer wieder gehört. Aber ich glaube, das ist auch der Grund, weil es so groß ist und weil das so heterogenes Volk ist, weil es so unterschiedliche Menschen sind. Da kannst du nicht so eine Schnullerbacke wie so einen schmusigen Präsidenten an.
So.
Das funktioniert, glaube ich, gar nicht.
So, sag ich doch.
Trotzdem, wir können das mal zusammenfassen. Wir waren überrascht über die Wortgewalt von Scholz. Er hat ja auch noch den einen oder anderen Gag gebracht.
Und ja.
Jetzt fühlen wir uns ganz gut vertreten.
Einmal ist ihm fast die Stimme gebrochen. Scholz hat vor einem Mikrofon gestanden und eine Erklärung abgegeben und dann plötzlich war die Stimme weg. Und sein Gesicht war sehr ernst, dass man unter der Maske erkennen konnte. Ich will nicht sagen Rührung oder vielleicht hat er gemerkt, ich habe was bewegen können. Ich weiß es nicht.
Aufgeregt einfach.
Aufgeregt. Obwohl ist ein Kanzler aufgeregt?
Na, weiß ich nicht.
In so einer Situation, wo es um den Weltfrieden geht.
Könnte man schon mal ein bisschen aufgeregt. Ich wäre aufgeregt.
Oh, ein bisschen. Ach, du. Ich bin vor allen Dingen maßlos erleichtert, wenn es so bleibt, wie es jetzt ist.
Ja. Findest du es auch so schön, dass wir so toll Schlitten fahren können?
Scheiße, ja.
6 Medaillen im Rennrodeln.
Ach so, meinst du das? Ich dachte jetzt auf Norddeutschland.
Nein, sechs
ja, toll.
Medaillen im Rennrodeln, 3 im Skeleton und jetzt gestern noch, also alle 3 Medaillen im Zweierbob.
Gold, Silber, Bronze, alle weg. Deutsch.
War das schon immer
unser Ding? Das war, glaube ich, immer so. Ja, ich glaube, die Winterolympiaden waren immer unser.
Ich dachte Biathlon und sowas.
Nee, Rodel auch. Also, glaube ich, angefangen mit George Hackel vor 1000 Jahren.
Ah ja, Hackelschorsch.
Ja, Hackelschorsch. Der gezeigt hat, was eine wirkliche eine Kufe ist oder zwei oder so. Und seitdem sind wir bei Winterolympiaden immer ganz weit vorne.
Ich finde, das ist so eine undeutsche Sportart. Das ist so ein bisschen wie so Faulibär. Also viele Leute, das ist so wie Rutschen oder Verstecken spielen. So, wenn du sagst, das mache ich jetzt leistungsmäßig. So der Deutsche an sich, der will ja auch, dass man was tut. Und der sagt so, hängst du dich auf so einen Schlitten und fährst du da runter, das ist doch kein richtiger Sport. Mich wundert das, dass wir da so eine wahnsinnige Nation sind. Mir war das noch nie so weit aufgefallen.
Ich finde einfach, dass wir einfach nicht nur reingewachsen sind. Es war von vornherein klar, seitdem es Wintersport gibt, dass die Welt auf Deutschland zieht.
What?
Ich hoffe,
was ist denn mit dir los?
Ich hoffe auf das What? Nein, ich weiß nicht, keine Ahnung, Steffi. Aber wir sind geil, wenn es um Wintersport geht und so.
Ich finde das auch so interessant, dass bei Olympia, dass da immer Leute sind, die richtige Berufe haben. Was sagst also du? So Verwaltungsangestellter oder,
ja, oder
viele Polizisten.
Bundeswehr, Polizisten. Ganz viel, ja, logisch, freigestellt werden dann, wunderbar, toll.
Ich habe, vielleicht hast du es auch gelesen, im Spiegel ein Interview mit Heidecker Rosendahl gelesen.
Du hast am linken Nasenloch was, ja genau, ist es weg.
Ist es was Essbares oder ist es eher was?
Nein, das
was,
sah aus wie so ein Lindwurm. Ist weg. Nein, ist immer noch da.
Du musst was mal, ist das denn?
Ja, lass mal sehen. Jetzt mal.
Nee, das ist mir jetzt
unangenehm. Weg. Ist weg. Ja, ist weg.
Also Dinge, die aus mir rauskommen, sind grundsätzlich nicht für die Öffentlichkeit freigegeben.
Nein, ich finde, alles ist natürlich.
Nee, das kann nicht.
Du musst jetzt nicht mehr reiben, es ist weg.
Ja, aber wo ist es denn hin?
Es kriegt dir gerade über die linke Schulter. Steffi, mach weiter bitte.
Ja, wenn es ein Bandwurm ist, dann soll er wieder reinkriegen.
Lindwurm.
Naja, gut. Ich habe ein Interview mit Heidecker Rosendahl gelesen, die hat 72 gewonnen. Kennst du die noch?
Nein, Nein. Vom Namen her,
ja. Vom Namen her, ja, nicht persönlich. Und die hat 2 Gold- und 1 Silbermedaille gewonnen, die war Leichtathletin. Und die hat erzählt, was sie für Medaillenprämien damals bekommen hat. Heute gibt es, glaube ich, so 10.000 Euro, 20.000 Euro, die hat damals bekommen. Einen Eierkocher, ein Bügeleisen und einen Metzgereigutschein.
Nein, für den Olympiasieg?
Ja.
Das ist wirklich mir vorbeigegangen.
Mir fällt auch keine Pointe zu ein. Ich finde das einfach Wahnsinn, wie sich die Welt seitdem gedreht
hat. Das ist doch nicht wahr.
Ja doch. Das war ja eine Frau und die freut sich ja über einen Eierkocher. Da kann sie Gutes tun.
So, Steffi, hör auf jetzt.
Ja doch. Und
Bügeleisen, Mädels gehören dann her. Das ist ja unfassbar.
Heute gibt es 10.000 Euro, da kannst du mehrere Koteletts von kaufen, aber... Das waren die wilden
Sieger. Aber es gibt kein Bargeld, nicht? Für die Siegerinnen und Sieger?
Ich dachte schon, das sind Medaillenprämien, ja? Heißen die.
Aha, okay.
Jetzt muss ich mir die ganze Zeit an der Nase rumhühnern, weil ich habe ja so eine kleine Nase.
Nein,
da kann nicht viel rein und raus.
Nein,
also es muss schon ein sehr kleines Tier sein.
Ja, mittlerweile ist es
so ab Dackel
ist eng. Ist S auf dem Stuhl.
Also sag das nicht so laut, weil nachher kommt Christoph wieder in sein Büro.
Ja.
Dann ekelt er sich. Das will ich nicht.
Wir senden an Christoph vorbei. Schöne Grüße.
Hast du die Wahl deines neuen alten Bundespräsidenten verfolgt?
Ja, natürlich.
Das ging ja sehr lang. Hast du das live gesehen?
Ich hab's. Warte mal, war es live? Ja.
Es war ja.
Nein, ich habe gesehen, nachdem er gewählt worden ist und seine Dankesrede. Da war ich dann.
Da bist dabei. Du eingestiegen.
Ja. Ja, ja, ja.
Das waren ja wahnsinnig viele Prominente. Waren das immer schon so viele
Prominente? Ja, vor 5 Jahren war ja Olivia Jones dabei. Die ist ja, glaube ich, eine andere Drag Queen.
Ja, hieß sie nicht Viagra?
Ja, Viagra, genau.
Genau.
Ja, ja.
Da war Astro Alex, Sibel Kekili, Hansi Flick, Sascha Stanisic,
ja.
Dieter Nuhr, Roland Kaiser, genau, Christian Drosten, Özlem Türeci, Glashäufer Umlauf, Enzo und... Ich hatte ein bisschen das Gefühl, weil es in letzter Zeit nicht so viele Veranstaltungen gab, dass die Leute richtig Bock darauf hatten. Also es war zwei Jahre gar nichts.
Ja, natürlich.
So?
Ich wäre wahnsinnig hingefahren. Klar, toll.
Da haben sie alles zusammengeworfen, irgendwie Fernsehpreis und
After-Hour. Ich bin übrigens morgen verabredet mit einem sehr ehrenwerten Hanseaten, der sehr viel macht für karitative Dinge hier in Hamburg und mit Enno von Ruffin im Funkeck. Und das ist 2 Jahre her, dass ich zuletzt im Funkeck war.
Mit mir warst du.
Und waren wir mal zwischendurch?
Wir haben die erste Folge.
Da haben wir ja, stimmt. Also 1,5 Jahre her oder so. Und seitdem war ich nie wieder im Funkeck, eben wegen Pandemie. Und bin richtig so ein bisschen in Gedanken, wie das so morgen wird. Morgen am Donnerstag 9:30 Uhr treffen wir uns da. Das ist irgendwie ganz komisch für mich.
Da habe ich Corinna kennengelernt.
Welche Corinna?
Die arbeitet da und die hat
ja
immer 4 Eier
im Glas
gemacht.
Ach ja, Conny, natürlich. Ja. Guck mal, freue ich mich sehr. Hoffentlich ist sie noch da. Also. Aber ich war mit dir, Steffi, war ich zuletzt da.
Ja.
Wahnsinnig, ja.
Und ist das so ähnlich wie die Wahl des Bundespräsidenten? Also so vom Feeling her?
Nein, glaube ich nicht.
Nein.
Nein. Aber ich möchte ganz kurz mal auf das zurückkommen. Einmal noch, nicht Corona, was haben wir damals mal gesagt, als Corona aktuell war. Wie haben wir sie genannt?
Carola. Als es aktuell war.
Ja,
viele erinnern sich.
Ja, genau. Carola, ich finde die toll, die angepeilte Lösung, nur noch Maske und alles andere fallen lassen. Könnte ich mitleben. Maske, ja.
Ich verstehe, was du meinst. Für mich ist es ein bisschen schwierig, weil ich fühle mich als Mutter von 2 Kindern ein bisschen alleingelassen. Zum einen, weil die Impfquoten bei den 5- bis 12-Jährigen ungefähr bei 10-15% liegen. Das heißt, die werden schon so ein bisschen an einem langen Arm verhungern lassen. Das ist grammatikalisch eine große Herausforderung, was ich gerade gesagt habe. Aber setzt es euch einfach
ein
richtig zusammen.
Ja, genau.
Und zum anderen werden die ja weiterhin getestet. Das heißt, die Infektionszahlen werden wahrscheinlich nochmal steigen. Und in den Schulen wirst du weiterhin Quarantänemaßnahmen haben. Da bin ich so ein bisschen...
Dann nehme ich das zurück. Ich nehme es gern zurück.
Ich weiß genau, was du meinst. Und ich habe ja auch Bock darauf, am 20. März, wir beide, dass wir den Freedom Day hier auch genau in seiner ursprünglichen Art und Weise, wie man sich das vorstellt, feiern.
Ich finde,
mit Fahnen und ohne Unterhose.
Wir sollten dann mal über die Grenzen gehen, finde ich auch. Ja.
Ne, dann mach, ich würde es dann hier auch schmücken.
Ja. Und Steffi legt ja jedes Mal, ich sitze ihr gegenüber auf einem fetten Sofa und da legt sie immer unter mich eine Art Gebetsteppich.
Ja,
weil unser Studiomeister, unser Christoph hier wirklich Wert darauf legt, das ist wirklich ein toller Teppich und dass ich immer mit derbem Schuhwerk reinkomme, hat Steffi dann einfach sehr charmant überspielt und unter mir liegt ein ungefähr 20 Zentimeter dicker Gebetsteppich. Ja. Darauf darf ich rumtrampeln. Wir nehmen also Rücksicht auf unseren Quizmaster hier.
Ab dem Freedom Day würde ich dann mit dir mit Barfuß hier rein, dann müsste ich auch die Gebetsteppiche nicht mehr.
Ja.
Ach, wir machen das richtig
schön. Ja, schick. Dann. Wobei du barfuß sagst, ich bin absolut gehemmt, wenn es, und heute geht es ja doch, wenn es um Fingernägel oder um Fußnägel geht. Fußnägel sieht man ja nicht seltener in der meisten Zeit des Jahres. Ja. Aber was ich noch nie gemacht habe und was ich mir wirklich wünsche, das meine ich ganz im Ernst, ich wünsche mir eine Maniküre und Pediküre.
Und du kannst du sofort haben.
Ja, das wünsche ich mir. Und zwar professionell gemacht mit allem drum und dran und bequem liegen und schicke Musik und dann Händchen geben und Füßchen geben. Dauert ja 3, 4, 5 Stunden oder 2 Tage, weiß ich nicht. Oder wie lange dauert das?
Das kommt drauf an. Hast du schon mal Hand an deine Füße gelegt?
Ich, mit natürlich einem zwangsläufig. Oder ja, also wenn die Strümpfe durchstochen werden.
Oh Gott.
Dann allerdings.
Olli Schulz sagt immer, wenn die Zehennägel aussehen wie Chipsletten.
Ja.
Ja, bei mir, so. Ja, dieses Bild hat sich bei mir eingefräst. Komm schon mal.
Nein, ich denke immer daran, wahrscheinlich durch meine leider in letzter Zeit zahlreichen Krankenhausaufenthalte, die Gott sei Dank vorbei sind, wenn mir irgendwas passiert und ich werde irgendwo eingeliefert und die ziehen mir die Strümpfe aus und sagen, oh, ha.
Ja, genau.
Verstehst du? Und das geht aber so durch den Kopf.
Ich finde es wunderschön, das ist doch ein Wunsch, der sich doch leicht erfüllen lässt. Da gibt es doch sehr gutes, professionelles...
Ich hoffe, dass man an richtiger Stelle jetzt die Öhrchen nach oben gestellt hat. Maniküre, Pediküre für den jungen Mann.
Du warst noch nie bei der Pediküre?
Nein, noch nie. Auch nicht Maniküre.
Willst du dann mit French Nails oder?
Mit allem. Mit allem, was der Markt hergibt. Mit allem.
French oder American Nails?
Nein, Lackierung in allen verschiedenen Farben und es muss blitzen und blinken.
Vor allen Dingen, wenn wir dann ins Schwimmbad gehen, wäre das natürlich auch für mich eine Win-Win-Win-Situation.
Du hast es nicht vergessen.
Ja.
Ich
finde es eigentlich schon ist was fürs Crowdfunding, dass wir ein bisschen Geld zusammensuchen, dass du auch eine ordentliche Behandlung bekommst.
Danach mal so.
Wir können auch noch waxen.
Waxen ist nochmal wie waxen.
Da kriegst du so Wachsstreifen auf die
Beine. Unbedingt.
Oder so in
obwohl habe ich gar nicht. Nee, ich habe ja, bin ja sozusagen, ich habe ja überhaupt keine Haare am Körper.
Ach so, ne?
Ich bin so ein bisschen auf der Brust, also gegen Vorkasse, würde ich es mal zeigen. Aber sonst ist das, bin ich ziemlich blank.
Ich wollte nochmal zurück auf den Bundespräsidenten kommen.
Wie kommst du jetzt von meinem Brust da auf Frank Walter?
Ich habe mich ein bisschen in dessen Privatleben reingefuchst, nicht persönlich, sondern medial. Und der kommt ja aus dem schönen Ort, ich musste mir aufschreiben, warte, Brakelsieg.
Brakelsieg.
Weiß das Jared Dibaba? Es klingt wie ein Ort, den sich Jared Dibaba ausgedacht hat.
Ja. Zwischen Jared und mir immer, ich wohl die Brakel.
Ja, der kommt aus Brakelsieg im schönen Lipperland und Ortsansässige haben durchgestochen, dass Frank-Walter Steinmeier, einer der Gründungsmitglieder, eines der Gründungsmitglieder des ortsansässigen Schützenvereins.
Ja,
wusstest du das?
Das ist bekannt, ja genau. Ja,
und dass
ja.
er quasi, wenn er aus dem Bundespräsidentenamt scheidet, sofort die Möglichkeit hat, Schützenkönig zu werden.
Ja, ja, stimmt. Ja.
Dass man da quasi von einer Führungsposition in die nächste rüber switchen kann.
Nee, geht nicht.
Hast du ein Verhältnis zu Schützenbruderschaften?
Nein.
Überhaupt gar nicht?
Nein, überhaupt nicht. Nein. Früher gab es bei uns in meiner Jugend, gab es Ringreiten.
Was
ist
das denn?
Ringreiten ist ein Fußballtor ohne Netze, wird aufgebaut auf freiem Feld. Und darauf fängt von oben ungefähr einen halben Meter runter ein kreisrunder Ring.
Ja.
Und da musst du dich auf ein Pferdchen ohne Sattel setzen.
What?
Und dann an der Mähne festhalten, das konnten wir als Jugendliche oder als Kinder, und dann eben mit einem Stock diesen Ring während des Galopps runterrubbeln, Ringreiten. Das ist das Einzige. Ich habe eine Schützenfeste natürlich, habe ich früher.
Ich wollte gerade sagen.
Wegen der Kohle moderiert ohne Ende, klar. Ja. Aber ich selbst habe da nicht viel Herzblut gelassen. Nein.
Ringreiten kommt aber auch aus einer Zeit, da ist man nochmal den Bollerwagen gibt's zur Schule gefahren.
Klar, ja, logischer, klar. Ja.
Ohne Sattel.
Ja.
Ich komme ja aus einem Schützenfestgebiet.
Aha.
Und man muss ja schon sagen, da ist die Zeit ja stehen geblieben. Also so richtig Vogue ist das ja immer noch nicht. Ich habe gerade gelesen, dass in Hannover jetzt auch Frauen zum Vogelschießen zugelassen
sind. Ja, das größte Schützenfest der Welt, Hannover,
ja.
Ne?
Ja. Aber das findet bis bald noch nicht so richtig viel Anklang. Es ist ja auch wahnsinnig teuer, da mitzumachen. Und bei uns zu Hause wurde immer noch einmal im Jahr, wo saßen dann alle Frauen da zu Hause bei irgendjemanden und dann gab es irgendwie, was trank man da? Bessengeneva. Und dann wurden so Röschen gedreht. Kennst du Bessengeneva?
Nein, aber.
Du kennst kein Bessengeneva?
Ich wollte gerade nachfragen, was ist das?
Damit bin ich quasi aufgezogen worden. Das ging nahtlos über von.
Muttermilch.
Muttermilch, Kamillentee und dann aber direkt Bessengeneva. Nee, Zitronentee gab es früher.
Was ist das denn? Also,
das ist so ein holländischer Schnaps. Und da ist aber.
Rotterdamier-Geneva.
Ja, und da ist dann aber so Beerengeschmack drin. Und es ist wahnsinnig süß.
Aber fällt nicht.
Und ich kriege Kopfschmerzen, wenn ich da dran denke.
Fällt nicht unter Obstler, ne? Nein, ne?
Nee, das hat irgendwie nur 17% oder so. Und damit wurde die Jugend am linken Niederrhein im Prinzip in den Alkoholismus eingeführt. Und viele Leute kamen auch nicht mehr raus. Also Bessengeneva und Altbier.
Ja, das war meine. Altbier.
Nee, Altbier ist nicht. Altbier. Und das
Ach,
war mein.
Altbier.
Alt. Dunkles Bier.
Ja, ich sag ja alt.
Alt.
Das sagt Diebels man doch.
Altbier.
Ich war ein oder zweimal irgendwie Düsseldorf oder Köln während der narrischen Zeit.
Köln ist ganz anders, man muss ganz vorsichtig sein.
Ja,
Köln
weiß ich,
ja
die beiden.
Die
lieben sich ja auch, die beiden Städte. Die lieben sich ja sehr. Und wir waren in der Mizi in Düsseldorf, glaube ich. Und da hieß immer noch zwei alt.
Ja.
Alt.
So richtig, da kommst du nicht richtig rein.
Nein.
Merkt, dass du da nicht von wegkommst.
Ja, mach du mal.
Nee, alt, das sind drei Buchstaben, da kann man nicht viel machen. Altbier.
Aber nein, du kannst doch diesen Dialekt. Bitte, für mich nochmal. Ein oder zwei Sätze.
Ich hätte gern, nee,
du
gar
hast
nicht.
Ja nichts ohne Kohle. Ich gebe dir auch
Das uns. Stimmt, nee, aber das heißt einfach Altbier, da kannst du nicht.
Na, jetzt mal weg von alt. Sag doch mal so, du hast einen schönen Dialekt.
Ich mach gleich wenn ein entsprechender Satz kommt. Aber in Düsseldorf trinkt man doch Killepitsch.
Also jetzt ist das aber wirklich ein bisschen.
Das ist ja untenrum, ne?
Das ist
so schade, dass man dich da jetzt nicht mehr ranführen kann.
Nein, was ist das denn? Untenrum was oder wie?
Nee, Killepitsch ist auch ein Schnaps.
Ach so.
So. Gut, kommen wir mal von dem Alkohol weg.
Ja.
Und weiter zu Wenke Mürre. Die ist diese Woche 75 geworden. Mhm. Und ich dachte, du hast bestimmt Erfahrungen mit Wenke Mürre.
Ja, natürlich. Eine der meistgefragten Schlagerinnen, Sängerinnen. 70er, ja. Ja, 70er, 80er Jahre, keine Sendung ohne Wenke, ja.
Und Michelle ist 50 geworden.
Ja.
Und bei Michelle muss ich immer denken, das ist für mich eine der ersten, deren Untergang man im Fernsehen oder medial begleitet verfolgen konnte. Das ist so eine tragische Person. Also erst, ich glaube, die war mit Matthias Reim zusammen, dann hatte sie irgendwann diesen Hundesalon und dann hat dieser bekannte Nachrichtensprecher gesagt, dass sie auch tierisch gut im Bett ist, die so in den Medien so demontiert wurde. Die tat mir immer wahnsinnig leid.
Ich bin da bei dir, ja.
Und ich weiß nicht, wie es ihr heute geht. Ich glaube, ihr geht es wieder ganz gut, oder?
Ja, ja. Zumindest ist dieses menschliche Tief ist überwunden. Und
Grüße an Michelle.
Ja, in jedem
Von
Fall.
Von uns so Herzenswärme.
Jawohl.
An Michelle. Und an Wenke auch.
An Wenke sowieso auch,
der ja, geht genau. Ja, der kann ich nie schreiben. Ich weiß nie, wie du. Kannst du Wenke Mürre buchstabieren?
W-E-N-C-K-E
ja.
M-Y-H-R-E, glaube ich, ne?
Ich habe noch eine Geschichte, die ist die Woche durch die Medien gegangen. Als ich sie gefunden habe, war sie noch brandneu.
Ja, okay.
Und zwar in Neuseeland, in Wellington, da gab es ebenfalls eine Anti-Corona-Demonstration. Man fährt ja jetzt mit dem LKW vor. Das ist ja jetzt neu. Da kommt zusammen, was zusammen gehört. In Wellington hat die Polizei die Demonstranten versucht, mit Musik wegzuscheuchen.
Wie geht das?
Viel Barry Manilow und Baby Shark. Kennst du Baby Shark?
Nein.
Und dann hat auch James Blunt direkt getwittert, wenn sie noch einen Song von ihm bräuchten, er wäre bereit. Und dann haben sie das auch noch auf die Playlist. Macarena lief da. Es hatte aber nicht den gewünschten Effekt, weil die ganzen Demonstranten da einfach mitgesungen haben.
Ja, ich verstehe.
Das ist natürlich auch dumm, weil ich glaube, schlechter Musikgeschmack und Corona-Leugnung hat natürlich auch eine relativ große Schnittmenge. Das ist so, als würdest du, wenn du deutschen Demonstranten Nickelback und was gibt's sonst noch Schlimmes oder The Boss Hoss oder sowas vorspielen würdest oder Marius Müller-Westernhagen, die würden ja auch bleiben.
Aber allein die Idee ist ja wirklich hirnrissig, nicht? Dass du Leute eben da lenken kannst oder manipulieren kannst, indem du teils James Blunt, Weltmucke, Macarena hat ja, die Welt dann, nachgetanzt.
Ja, aber das, die Leute können es halt nicht mehr ertragen, ja, ja, weil okay. du es so, schon so oft gehört hast. Also ein anderer Song ist in Lemon Tree zum Beispiel. Ja, ja, ja. Werde ich wahnsinnig, wenn ich Lemon Tree höre.
Nach dem 20. Mal?
Ja. Ja. Und das Tag und Nacht kannst du dir ungefähr vorstellen, was da.
Und schön laut.
Und schön laut.
Die Idee gefällt mir.
Mit welcher Musik könnte man dich vertreiben?
Vertreiben? Mhm. Mit Operettenmusik.
Oh ja, das, ja. Oh, das finde ich auch ganz schön.
Operette ist, ich liebe Klassik, aber Operette ist, ich höre auch gerne Klassik. Operette finde ich ganz schnell den Ausknopf. Und sonst ein Instrument, Flöte, Flötenkonzert ist nicht meins. Mhm. Und dann ist auch schon alles anders willkommen bei mir. Ja, glaube ich, ja.
Für mich ist noch Kid Rock, All Summer Long.
Ist ein Killer-Song. Kenn ich jetzt gar nicht. Kid Rock ist bekannt, aber sein Song, weiß ich nicht.
Das ist der, der immer läuft. Lemon Tree habe ich gerade schon erwähnt. Ja. Und dann gibt es diesen Song bei Ende 90,3 von dieser Frau, die eigentlich eine ganz gute Musikerin ist. Ich komme jetzt nicht drauf. Die immer singt, dass mit 37 ihr Leben zu Ende ist. Der läuft immer.
Mit 17 hat man doch Träume?
Nee, nein. Also die ist 37, ist Englisch. Die ist 37... At the age of 37.
Oh, das ist, Mensch, warte. Ja, ja. Die war, glaube ich, ist groß geworden in Woodstock.
Das ist eine gute Frau. Ich habe auch mal, die hatte auch vor kurzem Geburtstag.
Mary Ann, nein. Faithful?
Ja, Mary Ann Faithful. Eine Wahnsinnsfrau, eine Mördergeschichte. Stimme.
Ja, toll.
Aber dieser Song bringt mich um. Ich würde sofort alles stehen und liegen lassen und den Raum
aber
verlassen.
Aber du musst ihn hören, weil ich sage auch jedes Mal, glaube ich mittlerweile zum 30. Mal, ich sage dann on air, es kann sein, dass ich schon mal erzählt habe, weil ich es heißt mal erzählt habe, die war mit David Bowie, Mick Jagger und Keith Richards zusammen und hat alle drei überlebt.
Ja, aber mit 37 hat sie nur noch die Wäsche gefaltet und davon hat sie einen Song gemacht. Es wäre mir lieber gewesen, sie hätte einen Song über die Nächte mit Keith Richards und David Bowie geschrieben.
Ja.
Hat sie vielleicht, aber gespielt wird immer dieser, ich lege die Wäsche zusammen, ich bin 37, der Zug ist abgefahren. Ja. Macht mich warm.
Ich habe auch einen Hass-Song und zwar von Cat Stevens. hör auf jetzt! Von Cat Stevens, oh Mann, wo er überhaupt gar nicht im Pott kommt. Ein ganz langsames, ödes Stück, das wir Gott sei Dank selten spielen bei 90,3. Ah, ich weiß nicht mehr. Mann, ich hab's verdrängt.
Das reichen wir noch nach. Ich habe Cat Stevens mal getroffen, da war aber schon Yusuf.
Ja, genau.
Und da wollte er mir, also er wollte mir nicht die Hand geben. Gut, macht man heute auch nicht mehr. Vielleicht war er seiner Zeit einfach voraus, weiß es nicht. Und er hat mich auch nicht angeguckt, weil ich eine Frau bin.
Um Gottes Willen, ja.
So,
ja.
Also im weitesten Sinne. Was ist los? Hast du noch eine Geschichte oder willst du jetzt los?
Nein, die Geschichte hätte ich noch. Ich habe mir eine überlegt. Ja, genau. Ich habe mir eine. Steffi, leg die Bahn über den Stuhl.
Die Hose auf. Lass. Warte,
Nein, ganz spontan habe ich mir heute Morgen überlegt, aus dem Füllhorn dieses Lebens. Wir haben mal, das habe ich ja auch schon erwähnt, komischerweise, eine Fernsehsendung gehabt beim NDR, die große Hafennotfahrt.
Da muss ich immer lachen.
Vor 30 Jahren schon, genau. Die uns dann durch die ganze Welt geschleudert hat und in Esens-Bensersiel anfing und in Hongkong zu Ende ging.
Ganz kurz, ich muss ganz kurz was sagen. Die große Hafenrundfahrt ist einer meiner Lieblingstitel und der andere Lieblingstitel einer NDR-Sendung ist Route raus, der Spaß beginnt.
Sensationell, ne? Ja, genau. Ja, genau. Ja. Die gibt's ja noch, ja, genau.
Ja,
die Angelsendung. Und wir drehten in Südafrika. Wir waren in Kapstadt und sind von Kapstadt dann mit, das war eine unfassbare Geschichte, ein 14-Tage-Dreh und da sieht man mal, wie groß Afrika ist. Der Produzent hatte ein Flugzeug gemietet, die ehemalige Staatsmaschine von Tito. Ein Flugzeug, das mit vier Leuten im Cockpit bedient wurde und auch für uns nochmal ein bisschen remember, saßen vier Leute da, ein Funker und zwei Piloten und noch einer, der sich in der Nase bohrte und in dem Fall. Und Es war in Swakopmund. Swakopmund, eine Stadt, ich weiß nicht, 2000 Kilometer weit weg von Kapstadt. Und wir hatten einen Sonntagmorgendreh. Und ich habe mir, weil ich so ein Trottel bin, den rechten Daumen, und zwar den Nagel, 90 Grad nach oben gerissen. Du sahst nur das Nagelbett und der Daumen stand so nach oben. Keine Ahnung. Und es war ein Sonntag und Swakopmund feierte irgendwie ein Fest und alle waren noch von dem Wochenende, also Sonntagmorgen war schon mal Totentanz, weil alle noch gut dabei waren. Der einzige Notarzt hatte wohl auch mitgefeiert. Und jetzt gibt es die kleine Geschichte, die einfach so niedlich ist. Durch Vermittlung eines sehr wachen Aufnahmeleiters wurde ich dann in die Notarztpraxis geführt und ein Schwarzer war da und ein furchtbar Netter, der sich vorstellte, my name is Joe. Ich sagte, Alter, das kann ich verstehen, my name is Carlo und so weiter. Und dann sagte er, er müsse nähen, also der Nagel müsste ab und er müsste dann dafür, dass das Nagelbett dann auch zusammenbleibt, müsse er nähen. Und er würde mir zwei Fäden anbieten, einen schwarzen und einen weißen, welchen ich denn haben möchte. Und ich habe dann ganz spontan gesagt, give me the black one, daraufhin er, yes brother. Das ist kleine, yes brother, ja. Mit der Mörderstimme, yes, give me the black man, yes brother. Und da hat er mir dann ohne Betäubung den Daumen genäht. Gott. Ja, das sind so, das war auch eine Geschichte, wo ich dann eines Morgens aufwachte und blind war.
Warum?
Ja, weil ich habe mich dann in der Wüste Nabib, in der wir gedreht haben, bei 45 Grad in der Drehpause in Sand gelegt, auf eine der unglaublich schönen 200 Meter hohen tiefgelben Dünen, und habe eine halbe Stunde in der Sonne gelegen, während die anderen ziemlich weiter weg von mir gedreht haben, und merkte gegen Abend, dass die Augen immer schmerzvoller wurden, wurde es aber nicht. Und in der Nacht hat es sich entzündet, morgens wollte ich die Augen aufmachen, ich hatte mir die Lider verbrannt und mache die Augen auf und sehe nichts.
Oh Gott.
Und bin auf den Flur gerast, hab gesagt, ich bin blind. Und dann mussten die tatsächlich 2 Tage auf Tiedemann verzichten. Das ganze Drehbuch musste umgeschrieben werden, weil ich, Vollidiot, natürlich nicht eingecremt, hallo, meine Fresse in die Sonne von Südafrika gehalten habe.
Das war die Zeit, ne?
Das war die Zeit.
Höchstens mal 4 von dem Real, wenn überhaupt.
Ja, jetzt ist vorbei.
Krass. Ja. Aber du hast keinen Hautkrebs davon getragen.
Nein,
hast
Gott, Glück gehabt. Gott sei Dank. Ich werde auch nie vergessen, dass es einen Professor gab am UKE, der so weißhäutig war, wahrscheinlich auch heute noch, ja, einen hochgeschätzten, international renommierten Hautarzt, Dermatologen, der gesagt hat, die Haut vergisst nie, Herr von Tiedemann.
So.
Jahre danach kriegst du noch einen kleinen Krebs. Und wenn du Pech hast, den schwarzen.
Ja. So, also mach das nicht nach.
Nein.
Aber nun gut, die Verlegenheit kommen auch die seltensten, in der Wüste einzuschlafen. Insofern
ganz selten,
konnte man
ja
das hier.
Und ich muss ja noch ganz kurz erzählen, ja, als wir alle mit einem Konvoi in die Wüste reinfuhren und vorneweg ein paar Geis, die dort leben unten und so weiter. Und ich sprang dann barfuß, weil wir meistens barfuß liefen, aus dem Jeep raus in den tiefen Sand und alle schrien, no, don't do it. Die Sandfibern. Die liegen 10 Zentimeter,
oh no,
10 Zentimeter ohne Gesicht, liegen dort und reagieren sehr ärgerlich auf Geräusche bzw. Gegenstände.
Und?
Tödlich, so ein Biss, aber Glück gehabt. Und als er nur mir erzählte, der Boy da, Alter, hier gibt's Fiebern ohne Ende und du musst Gummistiefel tragen, bis zum Knie geschürt und so weiter. Und das wurde uns früher alles gesagt, das ging bei mir rechts rein und links raus und barfuß und... ich hatte viel Glück im Leben, verstehst du?
So kennen wir dich. Und ein Glück ist auch, dass du nie bei der Pediküre warst, denn so eine Viper hätte sich an deiner Hornhaut einfach die Zähne ausgebissen.
Ciao, Bella.
Tschüss, Carlo.